Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, kann man sagen, in der Liebe zu heiligen Thomas von Aquin und seinem Werk. Ich frage zuerst, haben wirklich alle das Handout? Denn ohne das Handout geht gar nichts. Wer hat das Handout nicht mitgenommen? Weil wir Textarbeit machen und wir sind ja hier in einer Akademie, da wird also nicht einfach nur geredet, sondern wir schauen uns wirklich, wir tauchen ein in das Werk des heiligen Thomas. Darum sind die Handouts unbedingt notwendig. Und machen Sie sich gefasst, dass es steil ist, also durchaus, Thomas von Aquin gehört nicht zu den einfachsten Autoren, also fasten your seatbelts, ja, machen Sie sich bereit. Ich erinnere mich sehr genau an meine letzte Begegnung mit Hans Urs von Balthasar, dem großen Schweizer Theologen, Autor. Und in diesem letzten Gespräch, das wenige Wochen vor seinem Tod war, hat er so einfach erzählt, was er zurzeit wieder mal liest. Er hat ja unendlich viel gelesen, unendlich viel geschrieben. Und in diesem Gespräch sagte er, ich habe in der letzten Zeit wieder Thomas von Aquin gelesen. Und dann hat er einen Satz gesagt, den er sicher nicht nur gesagt hat, um mir als Dominikaner Freude zu machen, sondern aus innerster Überzeugung: Thomas ist doch der Größte. Hans Urs von Balthasar. Und er hat das begründet. Er hat gesagt, es ist mir unfassbar, wie ein Mensch eine solche Kraft der Durchdringung haben kann. Und das hat einer gesagt, der zu den gescheitesten Menschen gehört, denen ich in meinem Leben begegnet bin, von einem phänomenalen Wissen, phänomenalen Gedächtnis, einer phänomenalen Fähigkeit der Durchdringung, der Erfassung. Das war Hans Urs von Balthasar. Aber wenn er das von Thomas sagt, er ist doch der Größte. Schon zu Lebzeiten hat man über Thomas von Aquin gestaunt. War einfach unfassbar, was dieser Mensch an Wissen, an geistiger Kraft hatte. So war er schon unter seinen Studenten unglaublich verehrt, aber gleichzeitig auch ein wenig ironisch betrachtet, denn er hatte schon seine Besonderheiten. Er war sehr, manche haben gemeint zerstreut, in Wirklichkeit sehr gesammelt. Er hatte in seiner intensiven Konzentration, manchmal gab er den Eindruck, dass er völlig abwesend ist. Die Studenten haben ihn einmal gepflanzt, ja, und haben gesagt, zum Fenster rausgeschaut und gesagt, da fliegt ein Ochse. Ja. Und Thomas hat hinausgeschaut und dann haben sie natürlich gelacht. Und er hat gesagt, lieber glaube ich, dass ein Ochse fliegen kann, als dass ihr nicht die Wahrheit sagt. Er wurde auf jeden Fall dann scherzeshalber von seinen Studenten der stumme Ochse genannt. Aber Albertus Magnus, sein Lehrer, auch Dominikaner, hat von ihm gesagt, wir nennen ihn den stummen Ochsen, aber das Brüllen dieses Ochsen wird durch die ganze Welt widerhallen. Und so ist es tatsächlich. Er wurde der berühmte, der große Thomas von Aquin. Ich zitiere Ihnen ein Wort von Joseph Pieper, der wie wenige in unserer Zeit aus Thomas geschöpft hat, Thomas gelesen und geliebt und vermittelt hat. Joseph Pieper, der Philosoph. Diejenigen, die Thomas persönlich gekannt haben, müssen von seinem unmittelbar menschlichen Dasein den ganz unbezweifelbaren Eindruck empfangen haben, dieser Mann ist der Große, mit der großen und aufrechten Gestalt, kräftig und sensibel zugleich, mit der mächtigen Stirn, mit einer Hautfarbe blinkend wie ein Weizenkorn, ganz blond war er, mit einem Antlitz, in dem das Feuer niemals erlischt, dieser Mönch, den man häufig allein erhobenen Hauptes mit großen Schritten meditierend die Gänge des Klosters auf- und abwandern sieht, dieser Mensch müsse ein Heiliger sein. Von ungewöhnlichen asketischen Übungen und Kasteiungen wissen gleichwohl die Zeugen des Heiligsprechungsprozesses, von denen viele mit Thomas lange umgegangen sind, nichts zu berichten. Aber sie sagten, Thomas habe den Frieden geliebt, er sei karg gewesen gegen sich selbst und demütig und voll Güte gegen die anderen. Er sei ein Liebhaber der Armut und sein Sinn ganz auf das Göttliche gerichtet gewesen. Vor allem, sagt Pieper, ein Wesenszug wird von den mehr als 30 Zeugen beim Heiligsprechungsprozess am häufigsten und oft an erster Stelle genannt, Castitas, Keuschheit. Der heilige Thomas muss ein Mensch gewesen sein von solcher Lauterkeit, Sauberkeit und Blankheit des Wesens, dass jeder, der mit ihm zusammenkam, in seiner Nähe so etwas zu spüren schien, wie eine frischere und kühlere Atemluft. So Joseph Pieper. Nun schauen wir kurz in sein Leben. Wir haben drei Teile in diesem Vortrag. Zuerst ein Blick auf das Leben des heiligen Thomas. Sie haben das auf der ersten Seite Ihres Handout, wie das auf Neudeutsch heißt. Und dann in einem zweiten Teil schauen wir uns das große theologische Programm des heiligen Thomas an, wie er es in seiner theologischen Summe dargelegt hat. Und dann als drittes, kurz vor Mitternacht, wenn wir dann soweit sind, werden wir auch eine Textprobe lesen, eine ganz zentrale Stelle aus der Summa des heiligen Thomas. Geboren ist Thomas in Roccasecca oder Roccasecca auf der Burg seiner adeligen normannischen Familie. Er stammt aus einem Normannengeschlecht. Deshalb seine für Italien überragende Größe und ganz blond. Auf diesem Felsen oben stand die Burg der Familie Aquino. Mit 5 Jahren wird er in das Kloster Monte Cassino geschickt, nicht weit von der heimatlichen, der väterlichen Burg. Er soll dort erzogen werden und natürlich denkt die Familie daran, er soll auch Abt werden. Das ist, gehört sich. Er ist der Jüngste von diesem Adelsgeschlecht, daher gehört er für den geistlichen Stand. Ja, kann nichts Gescheiteres machen als Priester werden. Ja. Und er soll natürlich Abt werden, damit es was Ordentliches ist. Er erhält seine erste Erziehung in der Abtei Monte Cassino und wird dann zum Studium nach Neapel geschickt. In Neapel passieren 2 Dinge, die sein Leben entscheidend prägen. Das erste, er begegnet dort der Philosophie, dem Denken des Aristoteles. Aristoteles beginnt um diese Zeit in Europa rezipiert zu werden, lange vergessen gewesen durch die arabischen Übersetzungen, dann ins Lateinische übersetzt kam Aristoteles nach Europa. Neapel war eine der ersten Universitäten, die Aristoteles sein Denken rezipiert Das wird für Thomas lebensprägend. Lebensprägend wurde auch, dass er dort den Dominikanern begegnet, die damals noch ein ganz junger Orden waren. Dominikus ist erst 1221 gestorben, 5 Jahre nach dem Beginn seiner Ordensgründung. Und zum Entsetzen seiner Familie schließt sich Thomas diesen Mendikanten, diesen Bettelorden an. Nichts Gescheites. Also, ja. Das führt dazu, dass seine Familie ihn gefangen nimmt, schlicht und einfach. Sie reisen ihm nach, als man versucht, ihn nach Köln zu bringen zum Studium bei den Dominikanern mit Albertus Magnus, seinem späteren Lehrer. Sie erwischen ihn und schleppen ihn auf eine Burg, eine Burg ihrer Familie, und halten ihn dort, sagen wir, unter Hausarrest ein Jahr lang. Da gibt es einige Legenden. Man hat versucht, ihm auch eine Kurtisane zu schicken, um ihn auf bessere Ideen zu bringen. Und die habe er mit einem brennenden Holzscheit, den er aus dem Kamin genommen hat, vertrieben. Nicht sehr frauenfreundlich, zumindest in diesem Fall. Auf jeden Fall, die Mutter hat dann doch Erbarmen, und irgendwie wird getrickst, dass er aus diesem Hausarrest flüchten kann. Er reist mit seinem Lehrer nach Paris und beginnt dort bei Albertus Magnus zu lernen und dann selber zu lehren. Man muss sich vorstellen, diese ganzen Reisen, die Thomas gemacht hat, nach Paris, nach Köln und dann wieder zurück nach Rom und dann wieder zurück nach Paris und schließlich zurück nach Neapel, wo er dann seine letzte Lebensphase hat. 15.000 Kilometer dürfte er zu Fuß durch Europa marschiert sein. Man muss sich auch vorstellen, haben sie das gemacht mit den Büchern, den Manuskripten, die sie transportiert haben. Es war für uns heute unvorstellbar anstrengend. Ich sage jetzt etwas über die Lehrtätigkeit des heiligen Thomas, die in Paris begonnen hat mit der Tätigkeit als Sentenziar. Die erste Tätigkeit eines jungen Professors ist, dass er die Sentenzen kommentieren muss. Der Sentenzenkommentar, gibt es viele im Mittelalter. Was sind die Sentenzen? Das ist das Lehrbuch des Mittelalters, die Sentenzen des Petrus Lombardus, eine Zusammenstellung von Texten, von Kirchenvätern, thematisch geordnet. Und der Lehrer musste als erstes einmal dieses Sentenzenbuch, dieses Handbuch kommentieren. So hat es auch Thomas gemacht. Und es gibt seinen Sentenzenkommentar, das ist sein erstes großes Werk. 7 Kategorien habe ich einmal so versucht zusammenzustellen von Schriften, die Thomas im Lauf seines Lebens produziert hat, unendlich fruchtbar. Man fragt sich, ich habe drüben in der Bibliothek die Opera Omnia von Thomas stehen, man fragt sich, wie kann ein Mensch in einem so kurzen Leben, er ist mit 49 gestorben, so viel schreiben und so Dichtes und so Starkes. Die erste Form also war dieser Sentenzenkommentar, sein erstes großes Werk. Ein zweiter Typus von Werken sind die sogenannten Questiones Disputate, die universitären Diskussionen. Man nannte das das akademische Turnier im Mittelalter. An der Universität, die Studenten, es wird eine These aufgestellt, die Studenten machen Einwände, möglichst viele. Der Meister, der Magister, greift die alle auf und gibt eine magistrale Antwort und zerlegt dann die Argumente seiner Studenten Stück für Stück in seinen Widerlegungen. Das sind die Disputationes, Questiones Disputate, davon gibt es eine ganze Reihe. Die berühmteste ist De Veritate, über die Wahrheit. Als dann Thomas Magister wurde, also Universitätsprofessor, war seine Hauptaufgabe, überraschend für uns heutige, der Schriftkommentar. Thomas hat unglaublich viel Schriftkommentare verfasst, das heißt gelehrt, das waren seine Vorlesungen, in denen er die Heilige Schrift erklärt hat. Eine große Quelle der Inspiration, wenn man Thomas wirklich kennenlernen will, Bischof Manfred Scheuer hat zum Beispiel seine Habilitationsschrift über die Schriftkommentare des heiligen Thomas verfasst. Ja, da findet man unglaublich viel von seinem Denken, seiner lebendigen Vertrautheit mit der Schrift. Und natürlich gehen wir davon aus, dass er größte Teile der Schrift auswendig kannte. Das war damals durchaus selbstverständlich. Er zitiert mit größter Selbstverständlichkeit aus der ganzen Schrift, weil er sie intus hat. Er hat das Matthäusevangelium, Johannesevangelium kommentiert, er hat sämtliche Paulusbriefe kommentiert, er hat alttestamentliche Schriften, Jesaja-Kommentar, gibt es noch seine Originalhandschrift seines Jesaja-Kommentars, Jeremia, Hiob und ganz am Ende seines Lebens auch die Psalmen, zumindest die ersten 54, dann ist er verstorben. Ein grandioses Werk der Schriftauslegung ist seine sogenannte Catena Aurea. Die gibt es auch auf Deutsch, wurde großartigerweise von Frau Professor Schlosser und ihrem Team übersetzt, und zwar so, dass man sie verwenden kann für die Schriftlesungen des Kirchenjahres. Sie hat die Ausgabe so gestaltet, dass sie nach den Schriftlesungen des Kirchenjahres geordnet ist. Die Catena Aurea, die goldene Kette, hat er in Viterbo verfasst. Ein fortlaufender Kommentar der vier Evangelien aus den Kirchenvätern bezeugt eine ungeheure Kenntnis der Kirchenväter. Er zitiert aus Chrysostomus und Augustinus und Beda und alle alten Kommentare und macht so einen fortlaufenden Kommentar zu den vier Evangelien. Das ist und bleibt ein großes Meisterwerk. Ich verwende es oft zur Predigtvorbereitung. Man staunt, was man für Perlen findet bei den Kirchenvätern. Das waren die Schriftkommentare. Eine vierte Kategorie von Schriften sind natürlich die sogenannten Summen, also die berühmteste, die theologische Summe, das wird der zweite Teil meines Referates sein, die Summa Theologiae ist sein Hauptwerk, das große Meisterwerk des Thomas. Wir werden gleich ein wenig uns die Prologe dieses Werkes anschauen. Sehr eindrucksvoll von Edith Stein auch übersetzt, wie auch übrigens die Disputationes de Veritate, hat die heilige Edith Stein übersetzt, die Summa Contra Gentiles. Summa Contra Gentiles ist ein Werk, das er verfasst hat, eigentlich für die Islammission, eine theologische Summa in vier Bänden oder vier Teilen, die aber davon ausgeht, dass es hier darum geht, Menschen, die nicht den christlichen Glauben teilen, zu überzeugen. Und daher basiert die Summa Contra Gentiles weitgehend auf Vernunftargumenten, philosophischen Argumenten. Aber im vierten Buch ist sie dann auch ganz theologisch, Summa Contra Gentiles, ein Handbuch für Islammissionare. Die Islammission war damals ein großes Thema in der Auseinandersetzung mit dem mächtigen Islam. Die fünfte Kategorie sind seine Aristoteles-Kommentare. Einige liegen draußen zum Kauf bereit. Thomas hat fast das ganze Opus von Aristoteles kommentiert. Also die Metaphysik und die Anima über die Seele und über die Politik, andere Schriften von Aristoteles. Eine sechste Kategorie sind die Gelegenheitsschriften, Anfragen, die an ihn gerichtet worden sind und auf die er eingegangen ist, indem er Gelegenheitsschriften verfasst hat. De Regimine Principis zum Beispiel über die Herrschaft des Fürsten, des Königs, des Kaisers, wie immer, also eine politische Philosophie oder eine Lehre über die Politik, die richtige Politik. Eine Schrift, die damals sehr wichtig war, Contra Impugnantes. In Paris wurden die Ordensleute heftig bekämpft vom Diözesanklerus. Ja. Es waren epische Konflikte, denn plötzlich kamen diese Franziskaner und Dominikaner in Scharen und haben die Universität auch bevölkert, aber auch die Pastoral. Es gab heftige Konflikte, ob die Ordensleute überhaupt das Recht haben, hier sich so auszubreiten, pastoral und auch akademisch. Und Thomas ist ja selber sogar vom Erzbischof von Paris verurteilt worden als Irrlehre. Das wurde dann sehr bald richtiggestellt. Und heute gilt er als der Doctor Communis, der Lehrer des katholischen Glaubens. Das waren die Gelegenheitsschriften. Und schließlich berühmt geworden sind seine liturgischen Dichtungen, seine liturgischen Texte. Das Fronleichnamsfest, was wir jedes Jahr zu Fronleichnam singen, hat Thomas von Aquin in Viterbo am päpstlichen Hof komponiert. Damals wurde das Fronleichnamsfest neu eingeführt. Soweit ein kurzer Überblick über sein Leben, vor allem sein Wirken, sein Schreiben. Mit 49 Jahren ist Thomas gestorben. Es gibt eine berühmte Geschichte kurz vor seinem Tod. Am 6. Dezember 1273 hat er, während er die Heilige Messe feiert, in Neapel, im Dominikanerkloster, eine ganz starke mystische Erfahrung. Er hat nach dieser Erfahrung zu seinem treuen Sekretär Reginald gesagt, ich kann nicht mehr. War es eine Totalerschöpfung über die Anstrengungen seiner unermüdlichen Tätigkeit? Es muss mehr gewesen sein, denn er sagte auch seinem Sekretär, alles, was ich geschrieben habe, kommt mir vor wie Stroh im Vergleich zu dem, was ich geschaut habe oder gesehen habe. Stroh, das riesige Werk des heiligen Thomas, am Ende seines Lebens empfindet er es wie Stroh. Was bedeutet dieses Wort? Und das führt mich auch zum zweiten Teil unserer Betrachtung. Ist wirklich alles Stroh, was Thomas geschrieben hat? Er hatte ein interessantes Erlebnis. Einer seiner Sekretäre ist verstorben, ein anderer Reginald. Und eines Abends erscheint ihm dieser verstorbene Sekretär. Er erscheint ihm. Das kann man nachlesen im Leben des heiligen Thomas. Thomas fragt ihn gleich als erstes, sehr nett, er fragt ihn, ist Gott zufrieden mit meinen Schriften? Und der verstorbene Reginald sagt ihm, ja, Gott ist zufrieden. Also ganz so strohen ist das doch nicht, was er geschrieben hat, wenn Gott, sogar Gott damit zufrieden ist. Aber dann stellt er gleich dem Verstorbenen, der ihm erscheint, eine theologische Frage. Wie ist das? Wir haben doch immer wieder darüber diskutiert, ob im ewigen Leben wir Gott schauen per Spezies, sagt er, also mit Bildern, Vorstellungen, Begriffen oder unmittelbar. Worauf ihm sein ehemaliger Sekretär mit einem Bibelspruch antwortet, quod audivimus sic vidimus in civitate Dei viventis. Und darauf verschwand er. Was wir gesagt haben, das haben wir geschaut in der Stadt des lebendigen Gottes. Ein Psalmvers. Thomas hat also keine direkte Antwort bekommen, aber er war ganz zufrieden, schreibt sein Biograf. Er war zufrieden mit dieser himmlischen Botschaft. Dahinter steht eine ganz fundamentale theologische Frage. Was heißt es, Gott schauen? Es ist uns versprochen, wir werden ihn schauen von Angesicht zu Angesicht, wie er ist. Aber wie werden wir ihn schauen? Jetzt, wenn wir schauen, genauso wie wenn wir reden, wenn wir hören, ist das immer vermittelt. Vermittelt durch Vorstellungen, wenn wir reden, es ist vermittelt durch Worte, durch Begriffe. Es geht gar nicht anders. Wie ist das im Himmel? In der Visio Beatifica. Über diese Frage hat die Theologie viel diskutiert und der heilige Thomas war der Überzeugung, dass die Visio, die Schau Gottes, unmittelbar ist. Aber wie das ist, davon haben wir keine Vorstellung. Was heißt unmittelbar Gott schauen? Mit unseren leiblichen Augen? Ich glaube, hinter dem Wort, dass ihm alles wie Stroh vorkommt im Vergleich zu dem, was ich geschaut habe, da steckt etwas ganz Wesentliches für seine Theologie dahinter. Das ist sozusagen ein Schlüssel für seine Theologie. In seinem Traktat über den Glauben, in der theologischen Summe, sagt Thomas, Fides, Sie werden jetzt manchmal lateinische Wörter hören, Thomas hat halt lateinisch geredet, in Neapel hat er auf Napolitanisch gepredigt, aber das täten wir auch nicht verstehen. Fides non terminatur ad enunciabile sed ad rem, sagt Thomas. Der Glaube hat sein Ziel nicht in den Worten, in den Begriffen, sondern in der Sache, in der Res, das heißt in der Wirklichkeit. Der Glaube hat nichts zu tun primär mit Begriffen, sondern mit Wirklichkeiten. Ich glaube nicht einen Satz, sondern ich glaube die Wirklichkeit, die dieser Satz bezeichnet. Wenn ich sage, ich glaube an Gott, dann glaube ich nicht an das Wort Gott, sondern an die Wirklichkeit Gottes. Nur, wie ist es mit unseren Begriffen? Die kommen uns sehr oft strohend vor, spröde. Und wir spüren, dass die Worte zwar eine Zielrichtung haben, aber nicht die Sache selber. Sie zeigen sie an, aber sie fassen sie nicht. Aber das, was Thomas erlebt hat in dieser Vision am 6. Dezember, am Nikolaustag des Jahres 1273, war offensichtlich eine Erfahrung der Wirklichkeit selbst und nicht mehr nur der Worte, der Begriffe. Und dem gegenüber ist ihm sein ganzes Werk, das ja aus Worten besteht, wie Stroh vorgekommen, gegenüber der Wirklichkeit, mit der er direkt, unmittelbar, offensichtlich in Kontakt gekommen ist. Und damit sind wir bei dem zentralen Anliegen der ganzen Theologie des heiligen Thomas. Es geht ihm nie darum, primär Begriffe klarzustellen, sondern auf Sachen, auf Wirklichkeiten zu schauen. Wenn er fragt, was ist die Eucharistie, dann geht es ihm nicht primär darum, mit welchen Worten können wir sie beschreiben, sondern wie können wir die Wirklichkeit der Eucharistie möglichst genau, möglichst tief annähern. Sein ganzes theologisches Schaffen geht nicht primär darum, ein System zu bilden, ein System von Begriffen, sondern sozusagen die Worte beflügelt zu machen, transparent zu machen auf die Wirklichkeit hin. Und das ist das Spannende, wenn man Thomas liest und immer wieder liest, dann hat man immer mehr den Eindruck, hinter dem, was er sagt, steht eine Schau. Er schaut. Und aus der Schau heraus versucht er es in Worte zu fassen. Im Traktat über den Glauben sagt der heilige Thomas, Fides est incoatio visionis. Der Glaube ist sozusagen ein Angeld der Schau. Zwischen dem Glauben und der Schau wird, sagt Thomas, kein wesentlicher Unterschied bestehen. Das, was wir jetzt glauben, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, das ist nicht etwas wesentlich anderes, als wenn wir ihn schauen werden. Nur ist der Unterschied, dass wir jetzt die Begriffe als Krücken brauchen. Dann werden wir sozusagen die Krücken wegwerfen können und ihn wirklich schauen. Es muss diese Erfahrung in Neapel so überwältigend gewesen sein, dass er von da an nichts mehr geschrieben hat. Er hat mit dem 6. Dezember 1273 aufgehört zu schreiben. Er hat dann noch sterbend den Mönchen von Fossa Nova das Hohelied erklärt. Aber die waren zu faul, das aufzuschreiben, so haben wir es leider nicht erhalten. Er hat nicht mehr geschrieben. Ja, aber wir sind noch nicht so weit und deshalb beginnt jetzt der zweite Teil. Sie können dann ungefähr abschätzen, wann wir kurz vor 10 Uhr fertig sein werden mit dem dritten Teil. Jetzt geht es an die Sache. Ich bitte Sie jetzt, Ihr Handout zu nehmen, die zweite Seite, denn ich möchte jetzt etwas sehr Gewagtes versuchen, möchte mit Ihnen sozusagen einen kurzen Ritt durch die riesige Summa der Theologie machen. Das heißt, ich habe einfach die Prologe zu den drei Teilen der Summa herauskopiert und werde sie mit Ihnen kurz durchgehen, um Ihnen sozusagen das große Gerüst der Summa zu zeigen. Und dann machen wir eine Stichprobe, das wird der dritte Teil sein, eine Stichprobe, indem wir tatsächlich einen Text direkt lesen. Was hat Thomas bewogen, eine Summa der Theologie zu schreiben? Er hat festgestellt, dass die vielen Handbücher, die es damals gab, sehr unbefriedigend sind. Und darum hat er beschlossen, den ganzen katholischen Glauben kurz und klar vorzulegen. Daraus wurde die Summa Theologiae mit drei dicken Bänden, ja, kurz und klar darlegen. Aber er hat das versucht, indem er versucht hat, den Glauben so darzulegen, wie es die Ordnung der Wirklichkeit erfordert. Also, um das kurz zu uns anzuschauen, lese ich Ihnen vor den Prolog zum Gesamtwerk auf der Seite 2 oben. Sie können das natürlich gerne auf Lateinisch mitlesen. Es steht dann in klein gedruckt Lateinisch drunter. Oder wenn Sie wollen, lese ich es Ihnen auf Lateinisch vor und Sie können es auf Deutsch mitlesen. Das Latein ist so einfach vom heiligen Thomas, also ist ein Kuchellatein. Der Lehrer der katholischen Wahrheit hat nicht nur die Aufgabe, die Fortgeschrittenen, Provectos, zu tiefer in die Wissenschaft einzuführen, er soll sich nach 1 Korinther, ich gab euch gleichsam Kindern in Christus, Milch zur Nahrung, nicht feste Speise, auch dem Unterricht der Anfänger widmen. Der Anfänger, das ist die Eruditio Incipientium, der Unterricht für die Beginner, für die Anfänger. Darum wollten wir in diesem Werk den Inhalt der christlichen Religion so darstellen, dass auch Anfänger folgen können. Also willkommen an Bord, es ist ganz leicht, dem heiligen Thomas zu folgen. Wem nämlich dieser Stoff noch neu ist, der wird bei seinem Studium durch die Eigenart der vorhandenen Lehrbücher eher gehemmt als gefördert. Nutzlose Fragen, Artikel, Beweisführungen häufen sich. Man bietet den Lehrstoff nicht in planvoller Ordnung, nicht secundum ordinem discipline, sondern wie es die Erklärung des jeweiligen Textes verlangt oder wo sich gerade Gelegenheit zu einer Auseinandersetzung zeigt. Bei solchem Vorgehen sind häufige Wiederholungen und damit für den Hörer Unklarheit und Überdruss unvermeidlich. Fastidium et confusionem. Fastidium. Ja. Also es verpatzt einem die Freude an der Theologie, was da die Studenten an Handbüchern bekommen. Wir werden derartige Fehler zu vermeiden suchen und wollen mit Gottes Beistand den Inhalt der heiligen Lehre so kurz und so klar vorlegen, wie es der Gegenstand erlaubt. Breviter ac dilucide. Klar und deutlich. Und nun bietet er im Prolog, ja, zum ersten Teil, die theologische Summa hat, wie wir gleich sehen werden, drei Teile. Ich habe die drei Prologe zum Teil 1, Teil 2 und Teil 3 Ihnen hier abgedruckt. Was ist die Aufgabe überhaupt der Theologie? Thomas redet selten von Theologie, er spricht immer von der heiligen Lehre, der Sacra Doctrina. Die Theologie für ihn ist eigentlich die philosophische Gotteslehre. Das ist nicht das Thema der Theologen, sondern der Philosophen. Die Hauptaufgabe dieser heiligen Lehre liegt also darin, uns Gott zu erkennen lassen. Da muss ich Sie doch bitten, dass Sie hinunterschauen auf den lateinischen Text. Denn da heißt es, quia igitur principalis intentia huius sacre doctrine est Dei cognitionem tradere. Und jetzt könnten wir natürlich schauen, wenn man das sich erinnert ans Lateinstudium, wer es gemacht hat, ja, was heißt Dei Cognitionem Tradere? Die Erkenntnis Gottes weiterzugeben. Aber wessen Erkenntnis ist das? Das ist bewusst offen gelassen. Das kann nämlich ein Genitivus Subjektivus und ein Genitivus Objektivus sein. Es geht darum, die Erkenntnis Gottes zu vermitteln, also über Gott zu lehren, die Gotteslehre. Ja. Aber es kann auch bedeuten, die Erkenntnis, die Gott von sich selber hat, weiterzugeben. Und das ist dann eine ganz andere Dimension. Die Selbsterkenntnis Gottes weiterzugeben. Denn das hat Gott getan, indem er Mensch geworden ist. Er hat seine Selbsterkenntnis uns weitergegeben. Das werden wir dann im dritten Teil sehen. Dei cognitionem tradere. Die Aufgabe der Theologie ist nicht primär, dass wir unsere Erkenntnis von Gott weitergeben, sondern dass wir das, was Gott uns über sich gesagt hat, weitergeben. Die Selbsterkenntnis Gottes zu vermitteln. Wir nennen das Offenbarung. Gott offenbart sich, indem er von sich selber sagt, wer er ist. Gottes Erkenntnis, uns Gott erkennen zu lassen, nicht nur wie er in sich ist, sondern auch, soweit er Ursprung und Ziel der Dinge ist. Und im Besonderen der vernünftigen Geschöpfe. Und das gibt Thomas kurz und bündig den Überblick auf das Gesamtwerk. Wir handeln also erstens über Gott, zweitens über den Motus rationalis creaturae in Deum, die Bewegung des vernünftigen Geschöpfes zu Gott hin oder in Gott hinein und drittens über Christus, qui est nobis via tendendi in Deum, der als Mensch für uns der Weg tendendi in Deum zu Gott hinzustreben oder in Gott hineinzustreben ist. Also wir haben drei Teile, Gott, Mensch, Christus. Das sind die drei Teile des großen Werkes, Gott, Mensch, Christus. Und das ist immer sehr klar gegliedert, man weiß genau, wo man ist, man hat sozusagen eine Roadmap für den ganzen Weg. Die Abhandlung über Gott, das ist der erste Teil, die Prima Pars, hat wiederum drei Teile. Zuerst geht es über das Wesen Gottes, dann geht es über den Unterschied der göttlichen Personen und drittens über den Ausgang der Geschöpfe von Gott. Und jetzt muss ich Ihnen ein wenig in die mittelalterliche Trickkiste Einblick geben. Denn das alles wird mit sehr viel Zahlensymbolik gemacht. Das erste Buch, die Gotteslehre, hat drei Teile. Über das Wesen Gottes, das zweite über die Personen in Gott, wir würden heute sagen die Trinitätslehre, die Dreifaltigkeitslehre, und drittens über den Ausgang der Geschöpfe von Gott, das ist die Schöpfungslehre. Gott, der Eine, der Dreifaltige, der Schöpfer, das sind die drei Teile. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, wie das Ganze aufgebaut ist, brauchen jetzt den Rest nicht weiterzulesen. Es beginnt das Ganze mit einer ersten Frage, was ist überhaupt Theologie? Dann kommt es zu einer zweiten Frage, kann man überhaupt Gott erkennen? Das sind die berühmten fünf Gottesbeweise des Thomas, die fünf Wege der Gotteserkenntnis. Und dann beginnt er in der Frage 3 mit der Einfachheit Gottes. Und das ist typisch mittelalterliche Symbolik. Die Frage Nummer drei ist die Frage über die Einfachheit Gottes. Es klingelt sofort. Der eine Gott ist dreifaltig. Die ganze erste Hälfte dieser Gotteslehre geht über das Wesen Gottes. Das sind 26 Questiones. Die Summe ist eingeteilt in Teile, Fragen und Artikel. Pars, Questio, Articulus. Wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, das ist eine sehr typisch mittelalterliche Methode, sehr geordnet und hilft sehr zum Erinnern. Bei der Questio 27 beginnt der Traktat über die Dreifaltigkeit. Das ist sicher kein Zufall. 27 ist 3 hoch 3, da beginnt der Traktat über die Dreifaltigkeit. Und er endet mit der Questio 43. Jeder, der sich mit dem Stephansdom befasst hat, weiß, dass 4 und 3 die Schlüsselzahlen des Domes sind, Maßzahlen. Die Questio 43 ist die Frage, der Sendungen Gottes. Gott sendet den Sohn und den Heiligen Geist in die Welt. Und mit der Frage 44 beginnt der Schöpfungstraktat. 4 ist immer die Schöpfungszahl. Also eindeutig Zahlensymbolik, die auch hilft, das Gerüst dieses Werkes gut zu memorieren. Jetzt machen wir einen kurzen Blick, und die Frage nach dem Menschen als Bild Gottes ist zufällig die Questio 93, der Mensch als Bild Gottes 9, 3, ja, auch sicher Zahlensymbolik. Jetzt bitte ich Sie, das Blatt 3, die Seite 3 zu nehmen. Und jetzt wird es ganz einfach. Da haben wir nämlich nur einen lateinischen Text. Prolog zum zweiten Teil. Im zweiten Teil geht es um den Menschen. Und da bitte ich Sie einfach, nur zwei Worte zu unterstreichen im Lateinischen, damit Sie die Schlüsselworte haben. Ich lese es lateinisch vor, das ist ganz einfach. Quia damascenus dicit homo factus est ad imaginem Dei. Secundum quod per imaginem significato intellectuale et arbitrio liberum et per se potestativum. Der Mensch, sagt Johannes von Damaskus, der große Kirchenvater, ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Was heißt das? Damit wird bezeichnet, dass er Vernunft hat, intellektuale, und liberum arbitrio et per se potestativum, selbstmächtiges, freies Urteil. Das macht den Menschen zum Bild Gottes. Freiheit, Vernunft und Freiheit und Selbstbestimmung. Postquam predictum est de exemplaris silice de Deo et de hisque processerunt ex divina potestate, secundum eius voluntat, restat ut consideremus de eius imagine. Nachdem wir gesprochen haben über Gott und was aus Gott hervorgeht, sprechen wir jetzt von seinem Bild, de eius imagine, id est de homine. Wir reden jetzt von seinem Bild, das heißt vom Menschen. Und jetzt wieder, secundum quod est ipse suorum operum principium, quasi liberum arbitrium habens et suorum operum potestatem. Insofern er selber Ursprung seiner Werke ist, seines Tuns, weil er den freien Willen hat und die Vollmacht über sein Handeln. Das ganze zweite Buch, das riesige zweite Buch der Summa, handelt von der Freiheit. Es ist ein großer Freiheitstraktat. Was macht den Menschen zum Menschen? Das ist seine Freiheit. Er kann sich selber entscheiden. Er hat den freien Willen. Und was muss Thomas jetzt betrachten in diesem ganzen zweiten Teil? Es geht um zwei Dinge, das Ziel und die Mittel. Was ist das Ziel des Menschen? Die Glückseligkeit. Das Ziel des Menschen ist, glücklich zu werden. Gott hat uns geschaffen zum Glück. Und alles, was die Moral lehrt, hat nur einen Zweck: uns glücklich zu machen. Ganz am Anfang dieses zweiten Buches handelt er in 5 Questiones über die Glückseligkeit, das Ziel des Menschen, glücklich zu werden. Und der ganze Rest, große Rest über die ganzen Fragen des menschlichen Handelns, die Freiheit, das Gewissen, die Tugenden, alles das, was zum menschlichen Handeln gehört, die Leidenschaften etc., alles das sind die Mittel, damit wir unser Ziel erreichen. Thomas vertritt eine Moral des Glücks. Das haben ihm manche sehr übel genommen. Kant wäre nicht sehr glücklich damit. Thomas lehrt nicht eine Pflichtenmoral, sondern eine Glücksmoral. Gott will, dass der Mensch glücklich wird. Und um das zu erreichen, bedarf es menschlicher Haltungen und menschlicher Handlungen. Die Haltungen nennen wir Tugenden und die Handlungen sind unsere konkreten menschlichen Akte. Die können daneben gehen, dann nennen wir das Sünde, oder sie können gelingen, dann nennen wir das Tugend. Wenn sie sich verfestigen im Schlechten, nennt man das Laster. Wenn sie sich verfestigen im Guten, nennt man das Tugenden. Und das ist im Großen und Ganzen das große Programm dieser grandiosen Moral des heiligen Thomas, über die wir jetzt gerne noch 3 Stunden reden könnten. Ich habe ja meine Zeit längst schon ausgeschöpft und Sie sind längst schon erschöpft, aber einen Blick müssen wir noch auf Christus werfen, den dritten Teil. Der dritte Teil der Summa. Man hat die Frage gestellt, warum kommt Christus erst am Schluss? Müsste Christus nicht am Anfang stehen? Darüber lässt sich füglich diskutieren, aber der heilige Thomas sieht Christus vor allem als via nobis tendendi in Deum. Er ist der Weg, auf dem wir zu Gott kommen. Christus als der Weg. Ich behandle das jetzt nicht im Einzelnen weiter, wie der Aufbau des dritten Teiles ist, aber ich weise Sie auf eine kleine Zahlensymbolik hin. Der dritte Teil behandelt die Person Christi, zuerst das Geheimnis Christi und dann die Acta et Passa Christi. Das, was Christus getan und gelitten hat. Das heißt, das Leben Christi. Und dieser Traktat über das Leben Christi, grandiose Traktat, voller exegetischer Einsichten in das konkrete Leben Jesu. Sein Leben, seine Lehre, seine Wunder, schließlich dann vor allem natürlich das Erlösungswerk, seine Passion, das Kreuz, die Auferstehung. Dieser Traktat beginnt mit der Questio 27, wieder Dreifaltigkeitstraktat. Und geht bis zur Questio 59. Ich weiß nicht, wer von Ihnen einen Computer dabei hat, um auszurechnen, wie viele Questiones das sind. 27 bis 59. 33 Questiones. Das ist sicher kein Zufall. Bach hat in der Passacaglia 33 Mal das Motiv variiert. Ja. Aber hier gibt es größere Spezialisten als mich. Frau Dr. Meyer könnte darüber einen spannenden Vortrag halten. Hielt sie übrigens hier in der Akademie am Dom über die Zahlensymbolik bei Bach. Sie finden wir sie auch bei Thomas. 33 Questiones über das Leben Jesu. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt stehe ich vor einer schwierigen Frage. Ich wollte eigentlich mit Ihnen noch einen kleinen Einblick in die Substanz wagen. Ich weiß nicht, ob Sie dazu noch in der Lage sind, ob der Herr... Wir haben schon über 50 Minuten. Dann bitte nehmen Sie das Blatt 3 und 4. Es ist für mich vielleicht einer der allerwichtigsten Texte des heiligen Thomas. Und so können wir wenigstens kurz hineinschauen in die Art, wie seine Texte funktionieren. Es ist aus dem zweiten Buch, also dem Buch über den Menschen, über sein Handeln. Und zwar ist es die Questio 23 über die Caritas. Bitte überall, wo Gottes Liebe steht, können Sie eigentlich den lieben Gott rausstreichen und sagen einfach Liebe. Denn in der deutschen Übersetzung der Summa wird Caritas immer mit Gottes Liebe übersetzt. Das ist nicht richtig. Caritas ist Liebe zu Gott und zu den Menschen. Also immer, wo Gottes Liebe steht, bitte lesen Sie nur Liebe. Ist die Liebe eine Freundschaft? Papst Franziskus hat in seiner wunderbaren Schrift Amoris Laetitia diese Frage ausdrücklich behandelt. Ja, die Liebe ist eine Freundschaft. Die Artikel der Summa sind immer so aufgebaut, dass zuerst Einwände kommen, die habe ich hier nicht abgedruckt, dann kommt ein Gegenargument und dann die Antwort des Meisters. Ist die Liebe Freundschaft? Ja, sagt Thomas, denn es heißt in Johannes 15,15, nicht mehr nenne ich euch Knechte, sondern meine Freunde. Das wurde ihnen aber nur gesagt aufgrund ihrer Caritas. Also ist Caritas Freundschaft. Was macht Freundschaft aus? Nach dem Philosophen hat nicht jede Liebe die Bewandtnis von Freundschaft, sondern nur jene Liebe, die mit Benevolentia verbunden ist, mit Wohlwollen. Denn wenn wir jemand so lieben, dass wir ihm Gutes wollen, dann ist es Benevolentia. Ti voglio bene, sagen die Italiener. Ti voglio bene. Das sagen Verliebte, sagen sich das. Ja, ti voglio bene. Ich liebe dich. Ich will dir gut. Wenn wir aber den geliebten Wesen nicht Gutes wollen, sondern gerade ihr Gut für uns haben wollen, wie man etwa sagt, dass wir den Wein lieben oder Pferde oder etwas dergleichen, so ist das nicht Liebe der Freundschaft, sondern Liebe des Begehrens. Will ich etwas für mich, geht es mir nicht um den anderen, sondern primär um mich. Thomas meint, dass es lächerlich sei zu sagen, man habe Freundschaft mit dem Wein. Gut. Dass man Freundschaft mit einem Pferd haben kann, das müsste Thomas als mittelalterlicher Mensch, vor allem als Adeliger, gewusst haben. Zu Pferden kann man sehr wohl eine Freundschaft haben. Gut, und auch zu Hunden und Katzen. Aber lassen wir das. Aber auch das Wohlwollen, die Benevolentia allein genügt noch nicht zum Wesen, zur Bewandtnis der Freundschaft, sondern nur eine des gegenseitigen Sich-Liebhabens. Mutua amatio. Zur Freundschaft gehört wesentlich Gegenseitigkeit. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, dass ich mit der Königin von England befreundet bin, denn die kennt mich überhaupt nicht. Ja? Und ohne Gegenseitigkeit gibt es keine Freundschaft. Amicus, amico, amicus, sagt Thomas. Der Freund ist dem Freunde Freund. Es geht nur gegenseitig. Und ein solches gegenseitiges Wohlwollen gründet in irgendeiner Gemeinsamkeit, in einer Kommunikatio. Ja. Ohne Gemeinsamkeit gibt es keine Freundschaft. Wie ist das aber mit Gott? Kann es zwischen Gott und Mensch eine Gemeinsamkeit geben? Ich habe einen lieben Freund, mit dem wir uns fast jeden Tag SMS schicken, theologische, philosophische, seit vielen Jahren. Wir sind ständig im Dialog. Ja, und er meint, das geht unmöglich. Es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen Gott und Mensch, da ist der Abgrund unendlich. Ja. Stimmt ja. Da es nun wirklich eine Gemeinsamkeit des Menschen mit Gott gibt, wieso? Wieso? Nicht wegen des Abstandes, sondern insofern er seine Beatitudo uns mitteilt, nobis communicat, muss auf dieser Lebensmitteilung eine Freundschaft gegründet werden, heißt es wörtlich. Obortet fundari amicitiam superhang communicationem. Es gilt, eine Freundschaft aufzubauen. Für mich eigentlich die schönste Definition der Gottesbeziehung. Er hat sich uns mitgeteilt und deshalb können wir auf dieser Mitteilung eine Freundschaft mit ihm aufbauen. Von dieser Lebensmitteilung heißt es, getreu ist Gott, denn durch den ihr zur Gemeinschaft mit seinem Sohn berufen wurdet. Liebe, die in dieser Lebensmitteilung gründet, ist Caritas. Amor, qui in hac communicatione fundato est Caritas. Daher ist es offenbar, dass die Caritas eine Freundschaft des Menschen mit Gott ist. Das ist für mich der Schlüssel des gesamten christlichen Menschenbildes. Es gibt eine echte, Rahner würde sagen, Selbstmitteilung Gottes an den Menschen. Er hat sich uns so erschlossen, dass wir ihm ein echtes Gegenüber geworden sind. Nicht von uns aus, sondern von ihm. Aber weil er uns das gegeben hat, können wir darauf eine Freundschaft bauen. Und wenn Sie jetzt noch ein paar Minuten Geduld haben, dann schauen wir in den zweiten Artikel, der für mich auch die tiefste Antwort auf die islamische Herausforderung ist. Da müssten wir viel darüber reden. Thomas hat sein Leben lang gerungen mit dem Islam, mit den Philosophen des Islam, vor allem Averroes, dem damals bedeutendsten islamischen Philosophen in Spanien. Da stellt Thomas die Frage, ist die Caritas etwas Geschaffenes in der Seele oder ist sie Gott selber? Die Antwort des Petrus Lombardus, des Meisters, kommt zu dem Schluss, dass die Caritas nicht etwas Geschaffenes in der Seele ist, sondern der Heilige Geist selber. Es war eine große Diskussion im Mittelalter und dann wieder im 18. Jahrhundert in Frankreich mit Port-Royal und Fenelon. Ist die Liebe, die wir zu Gott haben, Gott selber in uns oder ist das unsere Liebe zu Gott? Jetzt kann man sagen, was ist das für eine Spinnerei? Ja? Das klingt unglaublich fromm, wenn man sagt, die Liebe, die wir zu Gott haben, ist, dass Gott sich selber liebt durch uns. So haben es manche geistliche Lehrer verstanden. Nämlich so, dass der Heilige Geist uns völlig bewegt und wir selber nicht die Bewegenden sind. Wenn das so wäre, dann wären wir eigentlich passiv Instrumente der Selbstliebe Gottes. Und deshalb sagt Thomas, so etwa in der Mitte der Seite, wenn Sie schauen, wenn wir aber recht zusehen, so führt eine solche Sicht zur Zerstörung, das ist zu stark übersetzt, zum Detrimentum der Caritas. Das wäre zum Schaden der Liebe. Warum? In der Philosophie des Islam im Mittelalter ist ja der Kernpunkt, dass Gott der Alleinhandelnde ist. Das ist der Unicus Intellectus Agens, den Averroes lehrt und gegen den Thomas so gekämpft hat. Dann ist der Mensch nicht selber handelnder Ursprung der Liebe zu Gott, sondern dann ist er nur bewegt, aber nicht selber bewegender. Denn nicht so geht die Bewegung der Liebe vom Heiligen Geist aus, der den Geist des Menschen bewegt, als würde der Geist des Menschen nur bewegt und wäre in keiner Weise Ursprung dieser Bewegung. Das ist die Lehre des Averroes, das ist die Lehre auch mancher radikaler Augustinisten. Der Mensch ist ein rein Bewegter, aber nicht ein selber sich frei bestimmender, wie wir es vorhin von Thomas gesehen haben. So also wie ein Körper von einem äußeren Beweger bewegt wird. Denn das ist gegen die Bewandtnis der freien Selbstbestimmung, des Voluntarium, deren Ursprung in ihm des Menschen selber liegen muss. Andernfalls würde folgen, dass die Liebe nicht freiwillig wäre. Das aber bedeutet einen Widerspruch in sich, denn Liebe besagt ihrem Begriff nach, dass sie ein Akt des Willens ist. Io ti amo, ich liebe dich. Und das kann ich auch, wie Petrus Jesus antwortet, liebst du mich? Du weißt alles, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Also selber Ursprung bin. Ebenso wenig kann man sagen, der Heilige Geist bewege den Willen zum Akt der Liebe so, wie man ein Werkzeug bewegt. Dann wäre ich passives Werkzeug der Selbstliebe Gottes sozusagen. Denn wenn dieses auch irgendwie Ursprung des Aktes ist, so steht es doch nicht bei ihm, dem Werkzeug, tätig oder nicht tätig zu sein. Der Rechen wird nicht tätig von sich aus, wenn er nicht bewegt wird. Also wäre auch dann noch die Bewandtnis der freien Selbstbestimmung aufgehoben und die des Verdienstes ausgeschlossen, wo wir doch an anderer Stelle gesagt haben, dass die Dilectio, die Zuneigung der heiligen Liebe, der Caritas, die Wurzel des Verdienstes ist. Was heißt das? Wenn Jesus fragt, liebst du mich? Dann fragt er nicht, liebe ich dich in dir, liebe ich mich in dir, sondern liebst du mich. Das heißt, du bist selber Ursprung dieses Aktes, selbst wenn du dazu die Befähigung bekommen hast. Es muss so sein, dass der Wille derart vom Heiligen Geist zum Lieben bewegt wird, dass der Wille auch selbst diesen Akt setzt. Und das, liebe Thomas-Fans, ja, das ist die größte Aussage, die gemacht werden kann über das Geschöpf. Gott hat es nicht nur ins Dasein, ins Sein und ins Dasein gesetzt, sondern er hat ihm die Möglichkeit gegeben, selber zu handeln, selber zu wollen, selber zu lieben. Jetzt kommt noch eine allerletzte Hinzufügung, die ganz wichtig ist. Kein Akt wird von einem tätigen Vermögen in vollendeter Weise hervorgebracht, wenn er dessen Natur nicht innerlich verwandt ist aufgrund einer Form, die der Wirkgrund der Tätigkeit ist. So, haben Sie das verstanden? Mein Mathematiklehrer hat im Gymnasium, der mich sehr gemocht hat und ich ihn auch, aber ich war einfach unbelehrbar in Mathematik, er hat einmal gesagt, Burle, warum kapierst du es nicht? Ja. Ich würde von mir sagen, ich habe nicht die Wesensform, die Formament ist, um Mathematik zu verstehen. Ich hab's nicht. Ja. Ich kann einen Akt nur hervorbringen, wenn ich dazu die Wesensform habe, die Befähigung. Ja. Und das muss eine Form sein, die in mir ist. Ich werde nicht fliegen können, ja, von mir aus. Ich habe keine Flügel. Ja. Kein Akt wird hervorgebracht, wenn dessen Natur nicht innerlich verwandt ist aufgrund einer Form, die der Wirkgrund der Tätigkeit ist. Der Vogel fliegt, weil das seine Natur ist. Ja. Und der Mensch denkt, hoffentlich, weil das seine Natur ist. Deshalb hat Gott, der allen Wesen zu den ihnen gesteckten Zielen bewegt, den einzelnen Wesen die Form eingesenkt, die, durch die sie hingeneigt werden zu den ihnen von Gott gesetzten Zielen. Also als ich in Rom mit meinem lieben Freund, dem Verstorbenen, schon, wenn wir wandern gegangen sind in den Bergen, und dann das Brathändl ausgepackt wurde aus dem Rucksack. Ja, dann pflegte er zu sagen, jetzt freut sich das Händl, dass es seiner ihm von Gott gegebenen Naturbestimmung zugeführt wird. Ja. Er hat allem diese Form eingesenkt, die es jedem Wesen möglich macht, die ihm eigene Tätigkeit auszuüben. Der Vogel fliegt, weil er dazu befähigt ist. Freilich zum Akt der Caritas reicht unsere natürliche Fähigkeit nicht aus. Die Caritas als tiefste Form der Liebe übersteigt unser natürliches Vermögen. Offenbar übersteigt der Akt der Caritas die Natur des Willensvermögens. Wenn deshalb dem natürlichen Vermögen keine Form dazugegeben würde, durch die es die Neigung zum Akt der Liebe empfinge, würde dieser Akt unvollkommener als alle natürlichen Akte mitsamt den Akten der anderen Tugenden. Haben Sie es verstanden? Wenn Gott uns nicht fähig macht zur Caritas, das verstehen wir nicht. Und dann wäre unsere Caritas armseliger als, ich weiß nicht, unsere Tapferkeit und unsere Gerechtigkeit und alle anderen Handlungen. Wenn wir aber diese zusätzliche Begabung bekommen, Begnadung kann man auch sagen, die uns gewissermaßen zur Natur wird, dann vollziehen wir das leicht und beglückend. Keine Tugend hat eine stärkere Neigung zu ihrem Akt als die Caritas. Das ist die tiefste Sehnsucht des Menschen, die tiefste Inclinatio des Menschen. Neigung. Kant wäre entsetzt über dieses Wort. Ja. Aber bei Thomas ganz wichtig, die Neigung. Der Mensch ist zutiefst geneigt zu lieben. Aber um wirklich lieben zu können, braucht er eine Forma super adita, nennt das Thomas, eine zusätzliche Ermächtigung, um über sich hinausgehen zu können, um über sich in der Liebe hinausgehen zu können. Es gibt auch keine Tugend, die mit solcher Wonne ihren Akt setzt wie die Caritas. Deshalb ist es höchst notwendig, dass es für den Akt der Gottesliebe, der Caritas, in uns ein dem natürlichen Vermögen hinzugegebenes Gehaben gibt, das ihm die Neigung zum Akt der Caritas schenkt und es befähigt, leicht und lustvoll tätig zu sein. Das ist das Gegenteil von dem, was im Puritanismus als Tugend gelehrt wurde. Tugend ist das, was mühsam und unlustig ist. Ich hatte eine liebe Bekannte, die musste als Kind Klavier lernen. Sie war eine Enkelin von einer Vanderbilt, also waren ziemlich betuchte Leute. Sie musste Klavier lernen. Mit 15 hat sie angefangen, Spaß daran zu finden. Da hat die Großmutter ihr verboten, Klavier zu spielen, denn man macht nicht etwas, was einem Spaß macht. Das ist Puritanismus. Für Thomas ist gerade das, was den Menschen glücklich macht, was ihm lustvoll ist, ist seiner tiefsten Neigung zu entsprechen, nämlich zu lieben. Und dazu macht uns Gott fähig, indem er uns dieses Supplement, dieses Plus gibt, das uns fähig macht, das zu tun, wozu wir ursprünglich geschaffen sind, nämlich für die Liebe. So, jetzt haben Sie 1,5 Stunden ausgeharrt, Sie kriegen mindestens einen Orden dafür und ich danke herzlich für Ihre Geduld.